Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier-Daily-Spezial am Feiertag, sagt Elias Nadmesnik. Die Krisenstimmung, die derzeit wegen des Ukraine-Krieges, der Teuerungswelle und den hohen Energiekosten um sich greift, ist am Arbeitsmarkt noch nicht angekommen. Die Arbeitslosenzahlen sind gering. Doch bleibt das auch in den nächsten Monaten so? Und kommen die Menschen mit dem Geld eigentlich noch aus? Mein Kollege Martin Gebhardt hat dazu den niederösterreichischen AMS-Chef Sven Herkowich ins Studio gebeten und dazu befragt. Am besten, wir hören gleich rein.
Reden wir mal über die verkehrte AMS-Welt. Jedes Mal, wenn am Ende des Monats oder Beginn des neuen Monats die Zahlen rauskommen, wird mehr darüber geredet momentan, wie kann die Nachfrage nach Arbeitskräften befriedigt werden und weniger eigentlich die Sorge, wie hoch ist die Zahl der Arbeitssuchenden. Warum ist das so?
Das stimmt tatsächlich. Also hier hat die Situation am Arbeitsmarkt einfach in den letzten Monaten sich ganz, ganz stark verändert. Im Großen und Ganzen, das würde jetzt nicht jeden Unternehmer freuen, der gerade Mitarbeiter sucht, aber gesamtgesellschaftlich betrachtet ist natürlich eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass wir im Moment eine deutlich niedrigere Arbeitslosigkeit haben, als wir sie die letzten Jahre beobachtet haben. Wir sind jetzt schon weit unter dem Vorkrisenniveau, also der Vor-Corona-Zeit, was die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich betrifft. Wir sind selbst bei den Langzeitarbeitslosen 20% unter dem Niveau vor der Krise und wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 11 Jahren. Also wirklich eine sehr, sehr beachtliche Situation, die wir im Moment am niederösterreichischen Arbeitsmarkt beobachten. Und dafür sind aus meiner Sicht mehrere Faktoren ursächlich. Zum einen natürlich das extrem kräftige Wirtschaftswachstum, das wir noch haben. Auf der anderen Seite haben wir auch ganz zielgerichtet die Betreuungsintensität massiv verstärkt. Das heißt, wir haben heute die Situation, wir haben mehr Beraterinnen, wir haben mehr Mitarbeiterinnen in den Beratungsprozess versetzt und konnten damit erreichen, dass wir heute den niedrigsten Betreuungsschlüssel seit mindestens 10 Jahren, für die letzten 10 Jahre haben wir Aufzeichnungen haben.
Wie viele Personen, also wie viele Arbeitssuchende kommen auf einen Betreuer?
Eine Beraterin betreut jetzt im Schnitt 222 Arbeitssuchende in Niederösterreich. Das mag noch immer nach viel klingen und ist auch noch immer viel. Also das ist sicher noch nicht die Optimalsituation. Aber das ist eben der niedrigste Wert der letzten 10 Jahre. Wir hatten auch schon Jahre, wo im Schnitt mehr als 350 Kundinnen zu betreuen waren und natürlich auch schon Beraterinnen, die 400 oder sogar 500 Kundinnen betreuen mussten. Und da ist das natürlich schon eine deutliche Verbesserung der Situation. Und wir wissen einfach, je mehr Zeit man sich nehmen kann, umso schneller und besser kann ich vermitteln. Weil der Vermittlungsprozess, den stellt man sich vielleicht ein bisschen leichter vor, als er in der Praxis ist. Weil in der Praxis ist es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, genau zu sehen, wer passt zu welchem Job. Und nur dann macht eine Vermittlung am Ende des Tages Sinn.
Also das heißt, die Milchmädchenrechnung, dass ich sage, ich habe so viele Arbeitssuchende und ich habe so viele offene Stellen, und das stelle ich gegenüber, funktioniert nicht.
Genau, die funktioniert leider gar nicht. Ich erkläre es immer an meinem eigenen Beispiel. Es werden im Moment sehr, sehr viele Technikerinnen und Techniker gesucht. Und wenn ich arbeitslos wäre, würde ich zur Hebung dieses Mangels gar nichts beitragen können, weil ich habe einfach zwei linke Hände und würde an Tischler, der sucht, nichts nutzen. Und am Ende des Tages braucht man als Unternehmer, als Unternehmerin, brauche ich Mitarbeiter, die das auch können, was ich da haben will. Das heißt, es geht darum, haben die richtige Ausbildung? Sind vielleicht die Talente, Begabungen, die passenden? Man muss auch berücksichtigen, was ist die individuelle gesundheitliche Situation? Es gibt ja viele Arbeitssuchende, die gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Es gibt Vorgeschichten. Es wohnt nicht jeder in der gleichen Region. Das heißt, all diese Faktoren müssen wir natürlich mitbedenken.
Aber ist es nicht so, dass da Umschulungen helfen könnten?
Auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was wir massiv forcieren. Das heißt, wir versuchen wirklich für jeden Arbeitssuchenden, wo wir den Eindruck haben, mit der erlernten Ausbildung findet man im Moment keinen Arbeitsplatz. Da bieten wir natürlich zielgerichtet Ausbildungen an und sagen, wäre es nicht eine Option, zum Beispiel in den technischen Bereich zu gehen? Hier bieten wir Ausbildungen bis hin zum Lehrabschluss an. Wir machen auch sehr, sehr viel im Bereich Pflege, im Bereich Umwelt, also all den Bereichen, wo es im Moment eine ganz, ganz starke Arbeitskräftenachfrage gibt, bieten wir Ausbildungen an. Aber auch hier ist es in der Praxis dann wieder etwas komplizierter, weil auch nicht jeder für jede Ausbildung geeignet ist. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, erstens ist das eine Ausbildung, die Talente, Begabungen trifft, und ist das auch eine Ausbildung, die man am Ende des Tages bestehen kann, weil ich habe nichts davon, jemanden eine Ausbildung beginnen zu lassen, die er dann am Ende des Tages nicht schafft oder die abgebrochen wird. Das heißt, wir arbeiten hier auch mit Eignungsuntersuchungen, wo man genau schaut, für wen passt welche Ausbildung.
Nehmen wir eine bestimmte Gruppe heraus. Seit einiger Zeit, also seit wenigen Wochen, gibt es am Arbeitsmarkt ja auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die können ja sofort vermittelt werden, sobald sie die blaue Karte haben. Wirkt sich das aus oder erwartet man sich da zu viel?
Also im Moment läuft dieser Vermittlungsprozess noch sehr, sehr rasch, also etwas mehr als die Hälfte derer, die bereits bei uns sind. Da muss man nur dazu sagen, es sind noch nicht sehr viele bei uns, weil sie erst dann zu uns kommen können, wenn sie die blaue Karte bereits erhalten haben. Aber von denen, die jetzt schon da sind, sind etwas mehr als die Hälfte auch schon wieder in Arbeit. Das heißt, die ersten Zahlen sind vielversprechend. Ich muss noch ein bisschen die Erwartungen dämpfen, weil auch hier gilt, dass nicht jeder auf jede offene Stelle passt. Es sind auch sehr, sehr viele Personen mit Betreuungspflichten gekommen. Oft sind sehr, sehr viele Kinder dabei. Teilweise haben Schwestern zum Beispiel auch ihre Kinder mitgeschickt und sind mit in Betreuung. Das heißt, auch hier muss man einfach die individuelle Situation sehr, sehr genau betrachten. Also ich glaube, das wird noch eine größere Herausforderung, als es uns im Moment erscheint. Aber im Moment läuft es noch gut.
Warum war es überhaupt so, dass sich nach der Pandemie der Arbeitsmarkt so schnell erholt hat? Eigentlich haben alle gerechnet, es dauert Jahre, bis man wieder das Niveau vor der Krise erreicht hat.
Also ganz wesentlich war sicher eine extrem starke Nachfrage, die wir erlebt haben. Das hat auch viel mit Nachzieheffekten zu tun. Das heißt, dass teilweise Personen, die in sicheren Jobs waren, einfach Ausgaben ansparen konnten, die sie nicht tätigen konnten während Corona. Und danach gab es ein sehr, sehr großes Nachfragevolumen, das die Wirtschaft hier wirklich sehr, sehr kräftig stimuliert hat. Wir haben das ganz stark auch am Bausektor insbesondere erlebt, wo viele Leute, die vielleicht das Geld sonst für einen Mittelmeerurlaub ausgegeben hätten, dann gesagt haben, stattdessen investieren sie das Geld, um zum Beispiel was an ihrem Haus zu machen. Und das haben wir ganz stark in einer massiv verstärkten Baunachfrage dann gesehen.
Dann nehmen wir den Bausektor her. Ist da nicht dazu gekommen, dass durch Corona hat es stärkere Grenzkontrollen gegeben, Grenzen sind geschlossen worden, dass hier vielleicht auch die Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland, etwa Ungarn, Tschechien, Slowakei, fehlen?
Das höre ich oft, aber ich habe mir auch die Daten angesehen und interessanterweise ist es so, dass der Arbeitskräftezuzug aus den benachbarten Ländern gar nicht so stark zurückgegangen ist. Also wir haben nach wie vor hier eine relativ hohe Dynamik. Das, was sich wirklich verändert hat, ist, dass die Arbeitskräftenachfrage so stark angezogen hat. Das heißt, wir haben hier wirklich die Auswirkungen einer extrem kräftigen Konjunktur erlebt.
Es gibt ja aktuell auch wegen des Ukraine-Kriegs neue Krisen. Das ist die Teuerung, das ist die Energiekrise. Auf dem Arbeitsmarkt wirkt sich das noch nicht aus, dass die Zahlen wieder steigen, oder?
In den Arbeitslosenzahlen selber sehen wir es noch nicht. Wo wir es ganz stark bemerken, ist, dass wir sehr, sehr viel mehr Kundenrückmeldungen haben. Also wir bekommen sehr viel Briefe, Nachrichten von Arbeitssuchern, die uns mitteilen, dass es immer knapper wird, für sie den Lebensunterhalt mit diesen steigenden Preisen zu finanzieren. Und das ist schon eine Situation, die wir auch mit großer Sorge betrachten. Also ich glaube, die Teuerung ist ein Thema, das natürlich alle ganz, ganz stark trifft und wo man sehr genau hinschauen muss.
Also wo man auch hinschauen muss, wie viel Arbeitslosengeld gezahlt wird, oder?
Ja, das ist sicher ein Thema, das man auch im Zusammenhang mit der Teuerung diskutieren muss und wo wir sehen, dass das Arbeitssuchende einfach sehr stark beschäftigt, weil wir sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu bekommen.
Welche Entwicklung erwarten Sie überhaupt am Arbeitsmarkt?
Also es gibt mehrere Themen, die wir im Moment am Radar haben. Das eine ist natürlich die Teuerung. Das zweite, was man, glaube ich, sehen muss, sind die möglichen Auswirkungen eines Gaslieferstopps, die ich für verheerend halten würde. Also ich glaube, das hätte ganz massive Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche Struktur und damit natürlich auch auf den Arbeitsmarkt. Und das dritte, was wir sehr, sehr stark beobachten, ist, welche neuerliche Einschränkungen dann mit einer möglichen weiteren Corona-Welle im Herbst, Winter auf uns zukommen. Also das sind im Moment Teuerung, mögliche geopolitische Auswirkungen durch einen Gaslieferstopp, auch im Zusammenhang mit Lieferschwierigkeiten. Da müssen wir insbesondere auch die Situation in China im Moment sehr, sehr genau beobachten und die möglichen Risiken aufgrund weiterer Corona-Wellen. Also wir haben da schon einige Herausforderungen.
Aber gibt es auch schon Anzeichen, die vielleicht in den Zahlen abgebildet sind?
Oder? In den ersten Frühindikatoren sieht man erfreulicherweise noch nichts. Also nach wie vor läuft der niederösterreichische Arbeitsmarkt wirklich sehr, sehr gut. Aber da sind schon einige Herausforderungen am Horizont, die wir sehr, sehr genau beobachten müssen, damit wir dann auch zielgerichtet und rasch reagieren können.
Nehmen wir noch zwei Bereiche heraus, das ist, über die immer wieder geredet wird. Das ist die Jugendarbeitslosigkeit und die Langzeitarbeitslosigkeit. Bleiben wir mal bei der Jugendarbeitslosigkeit. Wie sieht es da aus?
Bei der Jugendarbeitslosigkeit läuft es im Moment in Niederösterreich sehr, sehr gut. Wir haben eine extrem niedrige Jugendarbeitslosigkeit und ich glaube, das hat schon noch was damit zu tun, dass wir gemeinsam mit den Sozialpartnern und dem Land hier auch einen strategischen Schwerpunkt gesetzt haben mit der niederösterreichischen Lehrlingsoffensive, hier mehr als 50 Millionen Euro im Jahr investieren, weil das große Ziel tatsächlich ist, keinen Jugendlichen in Niederösterreich zurückzulassen und jeden und jeder ein Ausbildungsangebot zu machen. Das heißt, wir schauen wirklich Jugendliche, die keine passende Lehrstelle finden, dass wir hier einerseits entweder in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten Lehrplätze anbieten und andererseits Jugendliche, die noch nicht so weit sind, dass sie eine Lehre aufnehmen können, in den Jugendbildungszentren, die wir neu gegründet haben, gemeinsam mit dem Land, dass wir da Vermittlungshemmnisse bearbeiten und sie eben so weit bringen, dass sie eine Lehrstelle aufnehmen müssen. Und auch da muss ich dazu sagen, ich weiß, es gibt im Moment sehr, sehr viele Unternehmer, die Lehrlinge suchen. Aber auch hier ist eben gilt das, was ich vorher gesagt habe, es passt nicht jeder Jugendliche zu jeder Lehrstelle. Und es sind auch nicht unbedingt die offenen Lehrstellen und die Jugendlichen in den gleichen Bezirken. Und das sind einfach Faktoren, die man mitbedenken muss. Und man muss sich um beide Zielgruppen kümmern. Also wir wollen die Unternehmen unterstützen, die Lehrlinge brauchen, genauso wie die Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchen. Und das Interessante ist eben, dass beides gleichzeitig der Fall sein kann und dass man dann an beiden Ecken und Enden unterstützen muss.
Bei der Langzeitarbeitslosigkeit ist es ja so, dass man erwartet hat, dass nach der Pandemie der Sockel an Langzeitarbeitslosen höher sein wird. Das Gegenteil ist der Fall. Also man ist ja, glaube ich, niedriger als in der Zeit vor der Krise. Wie ist das zu schaffen gewesen?
Ja, also hier ist es tatsächlich so, dass in Niederösterreich die Langzeitarbeitslosigkeit bereits um 20%, und das ist ja viel, unter dem Vorkrisenniveau liegt. Und das ist auch tatsächlich österreichweit mit einem ordentlichen Abstand eigentlich das beste Ergebnis. Darauf sind wir auch sehr, sehr stolz, weil ich sage immer, die gute Konjunktur haben wir natürlich in allen Bundesländern gehabt. Und ich glaube, dass hier die Vermittlungsstrategie, die wir ins Feld gesetzt haben und die besonders intensive Betreuung und Beratung und letztlich auch Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, also all die Maßnahmen, die wir da gesetzt haben, strategisch, um Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, dass die hier schon auch Wirkung zeigen. Natürlich hilft uns die gute Konjunktur, also bei einer schwachen Konjunktur helfen die besten Maßnahmen nichts, aber ich glaube, wir haben den Rückenwind durch diese gute Konjunktur wirklich gut genutzt und die Zahlen, der österreichweit stärkste Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit, die geben uns da, glaube ich, durchaus recht.
Die Strategie ist ein Bündel an Maßnahmen oder gibt es irgendwas Gezieltes, wo man sagt, okay, das haben wir neu probiert?
Die Strategie ist tatsächlich ein Bündel an Maßnahmen, weil Langzeitarbeitslose einfach unterschiedlich sind und es deshalb jeweils passgenau abgestimmte Antworten braucht. Aber ein paar Maßnahmen kann ich hervorgreifen aus der Strategie, die ich für besonders wichtig halte. Das eine ist tatsächlich die intensive Betreuung. Das heißt, wir haben zielgerichtet die Betreuungsintensität verbessert, geschaut, dass wir möglichst viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beratungsprozess haben. Denn mehr Beratungstermine bedeutet auch, dass die Vermittlung schneller passiert. Wir haben attraktive Unterstützungsleistungen. Also wir bieten Lohnkostenförderungen auch an für Betriebe, die bereit sind, Langzeitarbeitslose einzustellen. Wir haben geförderte Beschäftigungsverhältnisse in unseren sozialökonomischen Betrieben und Beschäftigungsprojekten, weil wir wissen, nicht jeder findet trotz teilweise hundertprozentiger Lohnkostenförderung am ersten Arbeitsmarkt Arbeit. Da müssen wir sozusagen hier auch Stabilisierungsleistungen finanzieren. Also wir haben hier wirklich verschiedene Maßnahmen im Feld. Das ist aber auch ganz wichtig und, glaube ich, entscheidend, weil die Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit unterschiedlich sind und damit brauche ich eben verschiedene Maßnahmen.
Eine Maßnahme ist ein Projekt, das Projekt Magma in Kramat-Neusiedl, das an das Projekt, also vom Namen her Marienthal in der Zwischenkriegszeit erinnert. Das heißt, eine Arbeitsplatzgarantie statt Langzeitarbeitslosigkeit. Was genau ist damit gemeint?
Genau. Die Grundidee ist eigentlich eine ganz simple, dass wir wissen, Langzeitarbeitslosigkeit verursacht fiskalische Kosten in Höhe von 30.000 Euro pro Langzeitarbeitslosen und Jahr. Und wir haben gesagt, dass es unglaublich teuer ist, das System Langzeitarbeitslosigkeit zu finanzieren und ob es nicht klüger und effizienter wäre, das Geld in die Hand zu nehmen, um die Schaffung von Arbeit zu finanzieren. Und im nächsten Schritt haben wir gesagt, wir wollen das. Es bringt uns nichts, das, was in der Theorie gut klingt. Das muss auch in der Praxis funktionieren. Wir wollen das in einer Gemeinde, die prototypisch für den österreichischen Arbeitsmarkt ist, einmal pilotieren und ausprobieren und auch wissenschaftlich begleiten zu lassen, um messen zu können, ob das, was wir da glauben, das funktioniert, auch tatsächlich in der Praxis funktioniert. Und deshalb haben wir eben in Marienthal auf historischem Boden in der Gemeinde Kramat-Neusiedl gesagt, wir garantieren dort wirklich jeden Langzeitarbeitslosen einen kollektivvertraglich entlohnten Arbeitsplatz, und zwar nicht nur jeden, der damals zu Projektbeginn im Oktober 2020 langzeitarbeitslos war, sondern auch jeden, der über die nächsten Jahre in der Gemeinde langzeitarbeitslos werden wird. Das war in der Projektierung natürlich durchaus eine Herausforderung, weil niemand damals gewusst hat, dass Corona kommt, dass der Ukraine-Konflikt kommt. Also da waren ja einige unabsehbare Entwicklungen durchaus dabei. Aber wir wollten uns so vorbereiten, dass wir für alles aufgestellt sind und wirklich sagen können, wir schaffen in dieser konkreten Gemeinde die Langzeitarbeitslosigkeit ab. Und wir sind heute eigentlich froh, weil die Projektergebnisse zumindest bislang, die Zwischenergebnisse deutlich über unseren Erwartungen sind. Wir haben das Projektziel, die Langzeitarbeitslosigkeit in der Gemeinde abzuschaffen, deutlich früher erreicht als erwartet. Also wir haben jetzt seit einem Jahr keine Langzeitarbeitslosigkeit in der Gemeinde Kramat-Neusiedl mehr. Wir hatten mehr als 100 Langzeitarbeitslose, die im Verlauf des Projektzeitraums entweder schon langzeitarbeitslos waren oder langzeitarbeitslos geworden sind. Und jetzt haben wir eben keinen einzigen mehr. Und auch die wissenschaftliche Evaluierung, also einerseits evaluiert die Universität Wien und andererseits die Universität Oxford, und die bescheinigen uns ausgesprochen positive Zwischenergebnisse, weil wir eben zeigen können, dass es Menschen durch Arbeit besser geht. Das heißt, dass die Selbstwirksamkeit steigt, dass sie gesünder sind, dass sie weniger Depressionen und Ängste haben, sogar, dass sich das Hautbild verbessert. Also wir haben eine Reihe von positiven Verbesserungen, die durch die Arbeit hier hervorgerufen werden.
Wie ist man eigentlich zu dieser Idee damals gekommen? Dass man sagt, man probiert einmal den umgekehrten Weg. Nicht nur einfach zu schauen, dass ich vermittle, sondern dass ich einfach eine Arbeitsplatzgarantie hergebe und dadurch Menschen wieder in den Arbeitsprozess bringe. Also, was war am Beginn dieses Projekts?
Am Beginn waren eigentlich zwei Überlegungen. Die eine war, dass in der wissenschaftlichen Diskussion eigentlich über eine Jobgarantie sehr viel diskutiert wird, vor allem im angloamerikanischen Raum, aber dass es einfach noch kein konkretes Umsetzungsbeispiel gab. Und wir gesagt haben, wir wollen einfach diese Lücke füllen, auch im Sinne der Wissenschaft, und schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und das Zweite war vielleicht der ganz praktische Gedanke, weil immer wieder Beraterinnen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe einen Kunden oder eine Kundin, da weiß ich nicht, was ich mit der Person tun kann, und selbst mit hoher Förderung bringe ich die in der Privatwirtschaft nicht unter. Und ich verstehe meinen Job schon so, dass ich die Probleme meiner Beraterinnen auch einfach lösen muss, also dass ich Antworten für sie haben muss. Und uns ist aufgefallen, wir haben auf der einen Seite Menschen, die wir selbst mit hoher oder hundertprozentiger Förderung nicht im Arbeitsmarkt unterbringen. Und auf der anderen Seite, wenn man doch mit offenen Augen durch die österreichischen Gemeinden geht, dann gibt es ganz viel an Arbeit, die eigentlich erledigt werden sollte, die uns allen einen Mehrwert als Gesellschaft bringen wird, aber die niemand erledigt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen diese beiden Probleme zusammendenken, und ob es nicht eine Idee wäre, die Personen, die bislang keine Chance am Arbeitsmarkt haben, denen anzunehmen, anzubieten, hier Arbeiten im Bereich der Gemeinde zu verrichten und zwar wirklich als Arbeit, darum auch kollektivvertraglich entlohnt, das halte ich für ganz wichtig, denen anzubieten, hier zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen mit einem gesellschaftlichen Mehrwert. Ob das ist im Bereich Grünraumpflege, wir haben die Betreuung in den Kindergärten verstärken können, zusätzliche Parkbänke im Ort geschaffen, wir haben ein Therapiezentrum für behinderte Kinder im Ort, wo Magma-Teilnehmerinnen aushelfen. Also es sind ganz unterschiedliche Tätigkeitsgebiete, aber immer mit der Idee, hier wird etwas geschaffen, was für die Gemeinde einen zusätzlichen Sinn macht. Und ich persönlich bin halt ganz, ganz überzeugt auch vom Wert der Arbeit. Also ich glaube, Arbeit ist was unglaublich Wichtiges. Arbeit gibt den Menschen Halt, gibt Struktur, gibt Sicherheit, heißt, man verdient sein eigenes Geld. Und darum halte ich das für so wichtig.
Das Projekt ist ja international, steht international unter starker Beobachtung. Es hat auch schon in sehr vielen internationalen TV-Sendern Berichte darüber gegeben. Wann wird es eigentlich einen Abschluss geben, also einen wissenschaftlichen Abschlussbericht?
Also das Projekt läuft bis 2024 und ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2024 auch tatsächlich wissenschaftliche Endergebnisse vorlegen können. Muss aber immer dazu sagen, wir haben da mit der Universität Oxford wirklich einen Knebelvertrag abgeschlossen. Das heißt, die evaluieren das für uns komplett kostenlos, weil das eben für sie auch von so einem hohen wissenschaftlichen Interesse ist. Die Bedingung war aber, dass wir ihnen tatsächlich alle Daten zur Verfügung stellen, natürlich anonymisiert. Aber das heißt, die dürfen alle Daten unabhängig davon, was die Projektergebnisse sind, veröffentlichen. Wir haben da auch null Einflussmöglichkeiten. Und das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass das hier wirklich seriös evaluiert werden kann und hier die Wissenschaftlerinnen auch frei forschen können, weil ich immer gesagt habe, am Ende des Tages ist ja mein Interesse, hier wirklich seriöse Ergebnisse zu bekommen, damit wir Dinge tun können, von denen letztlich alle Langzeitarbeitslosen profitieren sollen.
Kann es auch sein, dass es über 2024 hinaus verlängert wird?
Das hängt einfach davon ab, wie die konkreten Evaluierungsergebnisse sind. Das heißt, ich bin wirklich gespannt. Die ersten Zwischenergebnisse sind zwar sehr, sehr positiv, aber letztlich sind nicht die Zwischenergebnisse, sondern sind die Endergebnisse entscheidend und basierend auf den Endergebnissen werden wir entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Ich möchte da gar nichts vorwegnehmen, das halte ich auch für wichtig, weil wir eben die Evaluierung so ernst nehmen und einfach schauen müssen, was sagt uns die Evaluierung. Wenn es uns sagt, die und die Elemente, kann ja sein, dass einzelne Elemente des Projektes gut sind, andere weniger, na, dann müssen wir uns das eben anschauen. Das, was ein Unsinn ist, werden wir nicht tun und das, wo uns die Evaluierung zeigt, das hat einen Sinn. Ja, da bin ich dann schon dafür, das auch zu tun.
Magma zeigt, dass versucht wird, neue Wege zu gehen. Es wird immer wieder diskutiert, die Rolle des AMS. Verwaltet sie nur die Arbeitssuchenden? Wie kann man offensiv werden? Die Konkurrenz auch zu privaten Personalvermittlern. Wie sehen Sie die Rolle des AMS, eines modernen AMS?
Also ich glaube, man hat schon herausgehört, ich bin für ein offensives AMS, weil ich schon der Meinung bin, dass das Thema Arbeitslosigkeit eigentlich zu wichtig ist und Arbeitslosigkeit etwas ist, was zu schlimm auch ist, als dass man es einfach akzeptieren könnte und dass man einfach nur verwalten sollte. Das heißt, ich bin der Meinung, dass wir als AMS schon alles unternehmen müssen, um Arbeitslosigkeit zu reduzieren, wenn nicht abzuschaffen. Das Ziel muss sein, möglichst viele Menschen möglichst rasch in Arbeit zu bringen. Und da bin ich durchaus auch für neue, für innovative Ansätze zu haben und bin für eine sehr offensive Rolle auch des AMS.
Und erfüllt es diese Rolle bereits?
Ich möchte so sagen, mein Ziel als Landesgeschäftsführer im AMS Niederösterreich ist es, hier auch ein bisschen Innovationsmotor zu sein und neue Projekte zu starten. Und ich habe das Gefühl, das gelingt uns gut.
Okay. Herr Hergerwich, danke fürs Gespräch und Ihnen danke fürs Zusehen.
Das war ein Kurier Daily, Spezial am Feiertag mit dem niederösterreichischen AMS-Chef Sven Hergerwich. Die Fragen hat Martin Gebhardt gestellt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Sadmesnik, over and out.